Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier im Freien Radio geht es in unserer Sendung heute am 30. Januar 2024 um das Werk Keilsberg, was geschah mit dem Soldaten Thomas Barley von Sebastian Mense. Sebastian Mense ist heute hier bei uns zu Gast, der Autor dieses Buches. Ja, guten Tag, Herr Mense, und wir sind gespannt, was wir heute von Ihnen zu hören bekommen zu diesem Werk.
Ja, hallo, danke für die Einladung, ich freue mich.
Herr Mense, um unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht zu lange auf die Folter zu spannen, versuchen Sie zu skizzieren, Sie haben sehr, sehr lange recherchiert für dieses Werk, versuchen Sie mal in Kürze zu skizzieren, was das zentrale Thema Ihres Buches ist, was ja ein Roman ist, der aber ja historisch recherchiert ist und auch auf historischen Fakten basiert.
Also es gibt eine Binnenhandlung, also eine ganz, oder ich fange anders an, eine ganz zentrale Rolle spielen, die spielt die Kriegsgräberstätte in Kassel-Niederzweren. Also die ist auf dem Cover des Buches auch zu sehen. Das ist eine britische Kriegsgräberstätte, in dem Fall aus dem Ersten Weltkrieg, und die sehen eigentlich immer gleich aus in ganz Europa oder auf der ganzen Welt, wo die Soldaten des Commonwealth begraben sind. Und so etwas haben wir eben auch in Kassel, in Niederzweren. Und das wissen viele Leute gar nicht so genau. Das ist erst in den vergangenen Jahren so ein bisschen ins Bewusstsein gerückt. Und diese Kriegsgräberstätte ist dort, weil es dort ein Gefangenenlager gab, früher während des Ersten Weltkriegs, wo eben fremde Soldaten interniert waren. Und das spielt eben eine zentrale Rolle. Da gibt es ein Rätsel, auf das der Protagonist des Romanes stößt. Der Protagonist, das ist ein junger Mann jetzt in der heutigen Zeit, Jetztzeit, und der hat so eine Geschichte eben in der Rahmenhandlung, und er stößt auf dieses Rätsel, und dieses Rätsel, ja, das spielt sich so in der Binnenhandlung eben ab.
Das ist Paul, wenn ich das irgendwie alles richtig, also wir dürfen die ja ruhig benennen hier.
Ja, genau, das ist der Paul, genau. Paul Antheim heißt er.
Ja, und vielleicht, also Paul ist der Hauptprotagonist, der so seine Dinge hat im Leben, ne, mit Arbeit, mit Studium, mit dem, was das Leben so ausmacht. Und vielleicht können Sie uns verraten, wie Paul oder wie die Geschichte zu Paul kommt. Das ist ja irgendwie auch immer eine interessante Sache. Wie kommt etwas zu einem?
Ja, das ist natürlich ein Zufall, wie das so ist, ne? Also der Paul, der ist ziemlich schlecht drauf. Der hat Ärger an allen möglichen Fronten und streunt da so ein bisschen da am Keilsberg herum. Und da trifft er eben auf diesem Friedhof, von dem ich gerade gesprochen habe, auf ein altes Ehepaar, und die machen ihn erstmal vertraut mit der Geschichte dieses Ortes. Also da kann der Leser dann eben gleich auch was erfahren über diesen Ort in unserer Stadt, den viele mit seiner Geschichte vielleicht noch nicht so kennen. Und der Paul, der wird da, eigentlich hat er am Anfang gar nicht so richtig Lust, aber dann findet das doch irgendwie interessant und lässt sich da so ein bisschen reinziehen und wird dann sozusagen gebeten von einer alten Dame, also der einen Hälfte dieses alten Ehepaars, bei diesem Rätsel, ich will jetzt nicht allzu viel verraten, aber bei diesem Rätsel eben oder bei der Lösung mitzuhelfen.
Und jetzt, mir ging es beim Lesen so, also wir reden ja jetzt etwas über einen Ort, den wir kennen, an dem wir leben, ja, und irgendwie, da fangen auch so an, so Bilder zu laufen, wo könnte das jetzt genau sein, wo die wohnen und wer könnte das überhaupt sein, gibt es da historische beziehungsweise aktuelle Vorlagen, beziehungsweise Paul, das darf man vielleicht auch verraten, arbeitet bei einer Firma, die in dem neuen Gewerbegebiet angesiedelt ist, von wo aus man da hingucken kann. Also irgendwie gibt es da ja auch noch so Dinge so drumherum. Ich meine, wir dürfen davon ausgehen, dass die Personen und alle frei erfunden sind sozusagen.
Genau, also die Personen sind frei erfunden, und Sie haben es eben schon gesagt, das historische Fundament, das ist eben relativ aufwendig recherchiert. Also man kann davon ausgehen, dass was man über das Leben eben in diesem Lager erfährt, über die gefangenen Soldaten in der Zeit, das ist alles solide. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Das war auch ein Prozess, der sehr spannend war, wo ich dann auch selber da viel Neues erfahren habe. Und die Figuren aber, die jetzt innerhalb dieses Rahmens handeln, die sind dann tatsächlich fiktiv. Also sowohl der Thomas Barley, der im Titel oder im Untertitel des Buches schon genannt wird, dieser britische Soldat, also einer von denen, für die da oben eben ein Grabstein steht, der ist fiktiv und der Paul auch und alle anderen Figuren, die da auch in der Rahmenhandlung auftauchen, die sind alle fiktiv. Ja.
Und jetzt ist es natürlich auch immer noch mal die Frage, ich habe sie vorhin gestellt, wie ist die Geschichte zu Paul gekommen und wie ist denn die Geschichte zu Sebastian Mense gekommen? Also das ist ja auch noch mal eine spannende Frage, die wir natürlich hier beantwortet haben möchten.
Ja, also ich selber bin Kasselaner und ich bin in Oberzweren aufgewachsen, also nicht in Niederzweren, aber in Oberzweren und nicht allzu weit von diesem Friedhof entfernt. Und das ist eine dunkle oder vage Kindheitserinnerung. Mit meinem Vater bin ich da ab und zu spazieren gegangen. Der ist ein ganz großer Spaziergänger und manchmal hat er mich da auch mit hingenommen. Ich bin da wieder drauf gestoßen auf den Ort, nachdem ich 15 Jahre nicht in Kassel gelebt habe, aber wieder kam, aus beruflichen Gründen wieder nach Kassel gezogen bin. Dann kam irgendwann Corona und während Corona habe ich einen Kalender fotografiert. Also nur für als sozusagen als Geschenk für Freunde und Verwandte mit Kasseler Motiven. Und da war mein Ehrgeiz eben Motive zu nehmen, die man nicht immer sieht. Also es ist ein Kalender ohne Herkules und ohne Fridericianum und so weiter, aber mit schönen und irgendwie interessanten Motiven aus der Stadt. Und da fiel mir eben dieser Friedhof wieder ein. Und der hat mich da nicht losgelassen. Also da hatte ich dann das Gefühl, da steckt mehr drin, da stecken Geschichten drin. Das ist ja, wie gesagt, auch was, was viele vielleicht nicht so kennen. Auch hier unsere, also wir in Kassel, obwohl es eben ein sehr bedeutender Ort ist, an dem auch eine ganz große Tragödie stattgefunden hat, die im Buch auch vorkommt. Also der hat schon eine gewisse Bedeutung. Das war ein sehr großes Lager und es ist ein sehr großer Friedhof.
Ja, und also Sie haben das angesprochen. Vielen ist es nicht klar. Also dem Sprecher hier inklusive. Ja, und das fand ich das Spannende beim Lesen, dass ich selber halt auch so gedacht habe, Mensch, was es hier alles gibt. Also welche unentdeckten Geschichten, ne, die ja real sind, die da sind. Und was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ne, also wir reden jetzt gerade, auch das Titelbild haben Sie gesagt, das ist der britische Teil sozusagen dieses Friedhofs. In dem Lager, das habe ich in dem Buch gelernt, waren ganz, ganz viele Nationen irgendwie unterwegs. Ne? Also das wird auch da sehr, sehr deutlich beschrieben und ich gehe mal davon aus, dass Sie das in Ihren Recherchen sozusagen auch alles sich erschlossen haben.
Ja, genau. Also das ist, also um es nochmal grob zu skizzieren, großes Lager, 20.000 Mann oder mehr waren da interniert aus allen Nationen. Es gab eine schlimme Seuche, die da gewütet hat mit, das war, man weiß man nicht genau, aber möglicherweise Tausenden von Toten. Dann sind eben, ist dieser Friedhof entstanden dort, der jetzt noch da ist. Das Lager, vom Lager selber sieht man nicht viel. Und es gab eben verschiedene Nationen. Und dieser Friedhof ist jetzt auch zweigeteilt. Es gibt den englischen oder besser gesagt den Friedhof des Commonwealth. Und dann gibt es den sogenannten russischen Friedhof. Und es gab noch viel mehr Nationen dort. Also es war Politik, erklärte Politik des Deutschen Reiches, dass man die Gefangenen mischt nach Nationen. Also dass es eben nicht ein Lager für Briten gibt und ein Lager für Franzosen und eins für die Russen oder die Soldaten des Zaren, muss man genauer sagen, und so weiter, sondern man wollte das mischen und zwar mit dem Vorhaben, dass die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Also man ist davon ausgegangen, die vertragen sich nicht gut und man kann da Zwietracht sehen, wenn man die auf engem Raum zusammenfärcht. Und das ist auch durchaus aufgegangen, zumindest am Anfang.
Und um es jetzt nochmal historisch einzuordnen, ne, Zweiter Weltkrieg 1914 bis 18.
Erster Weltkrieg.
Entschuldigung, Erster Weltkrieg, genau, 1914 bis 18. Ab wann war es dann so weit, dass man Kriegsgefangene hatte, die man sozusagen im Reich unterbringen musste? War mir jetzt auch nicht klar.
Ja, das ging relativ flott. Also die, das war eigentlich nach wenigen Wochen, gab es da in großer Zahl Kriegsgefangene, einfach weil ja auch die Kriegstaktik der Deutschen damals auf sehr schnellen Vorstößen beruhte und das ging ja am Anfang auch alles auf und man nahm da massenhaft Belgier erstmal und Franzosen gefangen und dann schnell auch Briten und so weiter. Und man hat gar nicht damit gerechnet. Also die deutschen Behörden hatten nicht damit gerechnet, so viele Gefangene zu machen, wie ja auch niemand damit rechnete, dass der Krieg so lange dauert überhaupt. Das ging den anderen aber übrigens genauso. Also auch die Kriegsgegner dachten dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen. Also ich will darauf hinaus, es gab eigentlich gar keine Vorkehrungen dafür. Was macht man mit diesen ganzen Kriegsgefangenen? Es gab kein Lager anfangs, ja. Und man hat dann eben ein Gelände genommen, in Kassel, aber es gab solche Lager zu Dutzenden im Kaiserreich, das eigentlich gar nicht so gut darauf vorbereitet oder dafür geeignet war. Das ist da oben am Kreuzberg, wenn man das kennt, der Name sagt es ja schon, das ist eine Anhöhe, also es ist abschüssig, das Gelände, das ist schon mal schlecht. Das ist auch vom Untergrund her schwierig, also das war eine furchtbare Matsche, in der die da gelebt haben, und es war am Anfang, hatten die keine Unterkunft und so, da mussten die erstmal in Zelten untergebracht werden. Natürlich dann kam der Herbst, oder es war Herbst, ne, zu Beginn des Krieges kam dann schnell der Herbst und der Winter, und das war jetzt nicht vorsätzlich grausam, aber sage ich mal, durch die Umstände natürlich sehr, sehr hart, da interniert zu sein. Genau, das war in Kassel, Niederzweren so. Das gibt andere Gefangenenlager. In Gießen gab es zum Beispiel ein sehr großes. Oder in Göttingen, hier nicht weit von uns, Hameln gab es eins. Also überall waren die verteilt.
Und Sie haben es gerade angesprochen, also Keilsberg ist ja der Titel. Ich habe so für mich überlegt, als ich so das gelesen habe oder auch so vom Hören, es ist akustisch, empfinde ich es nicht unbedingt als Wohlklang, dieses Wort. Ne? Ja. Mhm. Haben Sie gerungen mit dem Lektorat, mit dem Verlag, da um diesen Namen? Oder wie ist das dann letztendlich auch vorne auf den Titel gekommen?
Ja, das ist eine sehr kluge Frage. Also es gab tatsächlich da so ein paar Überlegungen mit dem Verlag, wie man das nennt. Das war mein Wunsch, das Keilsberg zu nennen. Weil es auch diese gewisse Härte transportiert, ne, in diesem Namen. Und es hat natürlich, also es ist einerseits eben ein lokal verorteter Begriff, der jetzt nicht jedem vielleicht geläufig ist, aber es ist einfach auch klar markiert, wo das hier spielt. Aber vor allen Dingen ging es mir auch um den Klang. Das klingt schon irgendwie hart und es ist eben auch hart, was da geschildert wird, wobei ich gleich jetzt an der Stelle schon mal dazu sagen will, es ist ein Buch, das eigentlich eine Kurve nimmt und am Ende auch Mut machen soll. Also ich will schon, dass die Leser da mit einem irgendwie guten oder versöhnlichen Gefühl auch rausgehen aus dem Buch. Es soll auch, also Sie hatten vorhin nach den Themen gefragt. Ich habe ja eigentlich geantwortet mit der Handlung. Und Themen in dem Buch sind zum Beispiel, also ist zum Beispiel die Frage, wie man mit so Schwierigkeiten oder Umbrüchen oder harten Härten im Leben umgeht oder wie man da eine Haltung dazu entwickelt. Und das spielt sich eben ab auf der Ebene dieses oder in der Handlung dieses Soldaten. Aber es geht auch darum, wie der Paul, der wie gesagt ziemlich am Boden liegt am Anfang, wie der eben sich auch berabbelt wieder, ja.
Ja, und das sei vielleicht so an dieser Stelle gesagt, die Geschichte nimmt tatsächlich so eine Wendung und man könnte fast gespannt sein auf das, wie geht denn die Geschichte weiter. So ging es mir, als ich das Buch beendet habe. Also so von daher, sage ich mal, ist das, was Sie sagen, halte ich für durchaus gelungen an der Stelle. Ne? Also da nochmal so neugierig drauf zu machen. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Recherchearbeit, ja, die Sie geleistet haben, dafür, um sich da anzunähern. Wie macht man sowas? Wie geht man an sowas ran?
Ja, also es gibt Archive, in die man schauen kann, ja. Das ist sozusagen schon die eine Schicht tiefer. Ich fange vielleicht mal so an. Es gab bis vor kurzem wenig zu diesem Lager an Literatur oder an irgendeinem Kenntnisstand, der zutage gefördert wurde. Das änderte sich, als an der Arbeit Schweizer Schule ein Lehrer mit seiner Geschichts-AG das mal aufbereitet hat, und zwar anlässlich des Stadtjubiläums war das, glaube ich, also 1100 Jahre Kassel, und der Herr Matthäus, der hat da mit seinen Schülerinnen und Schülern fantastische Arbeit geleistet. Da ging es nicht nur um das Kriegsgefangenenlager, aber eben um Kassel und den Ersten Weltkrieg. Und das ist so eine eine der wenigen Quellen, die jetzt direkt zum Lager was aufbereiten. Ansonsten gibt es natürlich inzwischen jede Menge Archive, Bundesarchiv oder so, die online zugänglich sind. Das Stadtarchiv ist gut sortiert in Kassel. Da muss man dann so ein bisschen, oder die Zeitungen von damals sind in der Murhardtschen Bibliothek vorhanden, ne, auf Mikrofisch. Da muss man dann so ein bisschen gründeln oder sich dann auch mal einen Tag Zeit nehmen, um da durchzugehen.
Ja, okay. Also bis hier erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sebastian Mense, Autor des Werks Keilsberg, was im November 2024 erschienen ist, also noch relativ neu ist. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, gönnen Ihnen jetzt eine kleine musikalische Pause und natürlich geht es direkt nach der Pause dann sofort weiter. Willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 30. Januar 2024 zu Gast Sebastian Mense, Autor des Werks Keilsberg. Und ja, Herr Mense, die Musik haben wir jetzt nicht ganz ohne Grund gespielt und vielleicht können Sie uns was dazu sagen.
Ja, ich durfte mir ja was wünschen und das fand ich natürlich ganz schön. Ich mag das Ding. Es ist jetzt keine große Geschichte dahinter, aber er kommt ja auch aus Nordengland, wie eben dieser Thomas Barley. Und ich, wie viele andere Kasseler wahrscheinlich auch, erinnere mich sehr gerne an das Konzert auf dem Friedrichsplatz zurück. Und insofern ist das eine ganz, ganz kleine Brücke zwischen Kassel und Nordengland. Er wird ja auch, das Ding wird ja im Buch an einer Stelle einmal ganz kurz erwähnt auch. Also insofern lag das nahe.
Okay, ja gut, dann haben wir auch das sozusagen irgendwie erschlossen. Und jetzt, wir haben so auf der ersten Etappe jetzt ein bisschen so das Umfeld abgeklopft, ne? Worum geht's, historische Recherchen, was ist die Geschichte, was sind die Protagonisten, wer sind die Protagonisten? Und jetzt möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen und kriegen hier exklusiv im Stadtlabor von Sebastian Mense eine kleine Sequenz gelesen aus diesem Buch. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was er sich ausgesucht hat.
Ja, ich mache das also wirklich ganz kurz. Das ist ja ungefähr eine Seite bloß. Aber so ein ganz, ganz kleiner Appetit haben. Und zwar aus dem vierten Kapitel. Das ist also der Zustand, von dem ich eben sprach. Der Paul, der ist nicht gut drauf. Und jetzt streunt er da oben am Keilsberg rum. Das Wetter gibt es doch noch. Die Brise ist zu einem Wind geworden und der Wind verspricht, dass sich nach dem grauen Nichts der letzten Wochen auch dieser Himmel wieder bewegen und verändern wird. Dass Regen, Schnee und Sturm möglich sind und danach wieder Klarheit und irgendwann ein Frühling. Warum gibt es eigentlich Bläue, Schwärze und Röte, aber keine Gräue? Wochenlange Gräue, das träfe diese Wetterverweigerung recht gut. Paul steht vor der Friedhofsmauer. Das Laufen hat ihm gut getan. Öfter mal bewegen, nimmt er sich vor. Wieder Fahrrad fahren, sobald es warm wird. Der Essener hat recht, ein gewöhnlicher Friedhof ist das nicht. Schlanke Grabsteine ziehen sich in strengen Reihen den Hang hinauf. Alle aus demselben leuchtenden Stein. Oben scheint das Gelände noch aufgeschüttet worden zu sein. Dadurch erhält der Friedhof die Anmutung eines kalksandsteinweiß bestuhlten Kinos oder eines Amphitheaters mit Blick auf die Äcker und die Ausfransungen der Stadt. Paul stellt sich vor, dass die Toten von dort Jahr um Jahr verfolgen, wie die Bauern pflügen und ernten. Erst mit Pferden, dann mit immer größeren Maschinen und wie die Stadt dahinter dampft. Er schreitet die Reihen ab und sieht sich die Grabsteine näher an. Englische Namen, britische Soldaten offensichtlich. Name, Rang, Einheit, Todestag sind eingraviert, auf manchen ein Vers, der die Trauer der Eltern ausdrückt oder das Opfer des Toten preist. Keine Geburtstage. Stattdessen das Todesalter. Auf den servierten großen Beeten davor wächst etwas Blütenloses. Er beugt sich zum Stein eines 19-Jährigen herunter, als ihm jemand an die Schulter fasst.
Okay, gut, das ist auch eine sehr schöne Sequenz, sage ich mal, weil man darf sich ja jetzt irgendwie fragen, ja, wer wird das sein, der da irgendwie gefasst hat? Vielleicht noch, da wird eben von dem Essener gesprochen sozusagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das der Betreiber eines Imbisswagens in dem neuen Gewerbegebiet, genau. Ne? Also ich komme jetzt nicht auf Langesfeld, ne? Also im Gewerbegebiet Langesfeld. Und ne, und da hat er, glaube ich, sein Mittagessen zu sich genommen. Ne?
Genau, so ist es. Und ja. Also es ist vielleicht an der Stelle ganz kurz, Essener, also es ist ich wollte sozusagen nicht in die Folklore-Falle tappen und jetzt nur Kasseler mit Original-Kasseler Dialekt auftreten lassen. Insofern ist das jemand, der ist als jemand aus dem Ruhrgebiet erkennbar, und ich finde, das gehört ja auch zu unserer Stadt, dass das inzwischen sehr gemischt ist.
Naja, klar, und der hat ja so, wie ich das vom Lesen erinnere, so ein bisschen Ruhrpott-Charme, sage ich mal, auch drauf. Und ist vielleicht nicht so wie der Original-Kasseläner unterwegs. Ne? Also so von daher finde ich das auch eine ganz interessante Begegnung, die da stattfindet, wie sie da so beschrieben ist. Okay. Also jetzt, wenn wir jetzt weiterdenken, also was dürfen wir noch verraten? Also, oder ein Fragezeichen habe ich jetzt noch auf meinem Zettel. Sie haben eben gerade diese Steine beschrieben, wie die da stehen, ne? Und dass da lediglich das Todesalter drauf vermerkt ist. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer eine Idee davon bekommen, wovon reden wir?
Ja, also die waren natürlich sehr jung, diese Soldaten. Ne? Also gerade die britischen Soldaten, die waren extrem jung. Die hatten ja keine Wehrpflicht, die Briten damals. Oder haben sie heute auch nicht, aber damals auch nicht. Und eine Berufsarmee. Und dann wurde mobilisiert, indem man Freiwillige herangezogen hat. So in verschiedenen Phasen. Da will ich jetzt nicht zu sehr ausholen. Das waren so verschiedene Schübe. Und die waren aber alle extrem jung, und die Toten dann demnach auch. Ne? Also gerade vor allen Dingen die Toten natürlich, die Offiziere waren oft ein bisschen älter, die waren aber dann vielleicht auch ein bisschen unterrepräsentiert unter den Toten. Und genau, deswegen ist der jetzt ja auch 19. Ne? Ich habe jetzt diese kurze, also wirklich wahnsinnig kurze Sequenz mal ausgesucht, weil wir eben jetzt als Ausgangspunkt den Friedhof selber hatten und weil der da jetzt auch so ein bisschen beschrieben wird. Wer Interesse hat, mehr zu hören von dem Buch und mehr vorgelesen zu bekommen, Ende Februar gibt es eine Lesung, 28. Februar im Palais Bellevue, im Literaturhaus Palais Bellevue hier in Kassel an der schönen Aussicht. Das ist ein Freitagabend. Mhm.
Genau, und Sie durften ja auch schon in der relativ kurz nach dem Erscheinen in der Stadtbibliothek lesen, und was haben Sie denn da so wahrgenommen? Also mit was sind die Leute auf Sie zugekommen? Wie sind Sie mit dem Publikum ins Gespräch gekommen?
Ja, das war ein unheimlich schöner Abend. Also das war frisch erschienen, das Buch. Und ich und der Volksbund Kriegsgräberfürsorge, der das organisiert hat, diese Lesung, wir hatten auch nicht so ganz, wussten ja nicht so ganz genau, was jetzt auf uns zukommt. Also wir hatten schon gehofft, dass da irgendwie 2-3 Dutzend Leute kommen, aber es wurde immer voller und voller und voller. Also die mussten da wirklich alle Stühle aus dem Keller holen in der Stadtbibliothek, und da waren fast 100 Leute da. Und das hat uns natürlich wahnsinnig überwältigt. Das fanden wir klasse, und das zeigt eben, dass das auch auf Interesse stößt, dieses Thema. So mache ich mir jedenfalls den Reim drauf. Und ja, irgendwie war das ein Abend, wo dann auch so ein bisschen Gespräch aufkam. Das war moderiert, also es war der, es wurden auch, also von der Frau Dr. Maike Bartsch vom Volksbund, die hat da eben auch ein Gespräch moderiert, wo schon viele Fragen beantwortet wurden, aber es kam eben auch hinterher welche aus dem Publikum, ein paar Fragen. Und das war schön, so mit den Leuten ins Gespräch zu kommen darüber.
Und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, falls wir auch jüngere Hörerinnen und Hörer haben, VDK ist nicht allen irgendwie ein Begriff. Und können Sie diese Verbindung vielleicht nochmal kurz herstellen? Weil das ja, sage ich mal, elementar an der Arbeit des VDK andockt, was Sie letztendlich in Ihrem Buch oder mit diesem Roman gemacht haben.
Genau, also vielleicht einmal zur Info, der hat ja seinen Sitz, seinen Bundessitz hier in Kassel, beziehungsweise gerade vor den Toren der Stadt. Und der kümmert sich aber unter anderem, also die Hauptaufgabe ist eben die Pflege der deutschen Kriegsgräber im Ausland. Aber er kümmert sich auch hier in Kassel um diesen eben genannten Russenfriedhof, sogenannten Russenfriedhof. Also für den englischen Friedhof, da ist eben eine Organisation aus Großbritannien zuständig, aber dieser andere Teil, da kümmert, weil die Russen das selber nicht machen, kümmert sich der Volksbund drum. Genau, und da kam eben durch die Recherche sind wir da ins Gespräch gekommen, und da ergab sich eben so gegenseitiges Interesse auch.
Naja, und vielleicht nochmal zum Verständnis, also so der Volksbund ist also eine riesige Rechercheplattform, sage ich mal, wenn Menschen sich damit beschäftigen, was ihren Angehörigen widerfahren ist, wo sie möglicherweise ums Leben gekommen sind, weil ich weiß das, weil wir mit unserer Familie auch schon mal sozusagen da tätig gewesen sind und haben dann irgendwie geguckt, welche Informationen können wir bekommen. Bekannter sind vielleicht die Arolsen Archive, also wo halt die auch viele, viele Dinge hinterlegt sind. Aber das ist halt auch einfach nochmal so ein Punkt, ne? Und die machen auch Umbettungsarbeiten, ne? Also so, das hat sich mir auch erschlossen. Johanna Groß, eine Filmemacherin, die hat ihren Abschlussfilm an der Kunsthochschule darüber, über die Suche nach ihrem Urgroßvater gemacht, dessen letzte Meldung aus Transnistrien kam, also heutiges Moldawien. Und da hat auch der VDK unterstützt, ne? Und so, und da wird noch gesucht. Also das sind Dinge, obwohl sie so schon so lange her sind, spielt das immer noch eine große Rolle. Ne? Und in diesem Falle ist es ja der Krieg noch länger her. Und trotzdem ist es offenbar so, dass es da ja immer wieder halt auch Interessierte gibt, die sich diesem Thema dann zuwenden. Und das wäre jetzt meine hobbypsychologische Deutung dieser Geschichte ist, dass wir alle, zumindest was den Zweiten Weltkrieg angeht, diese Geschichten in unseren Familien haben und die im Grunde genommen bis heute möglicherweise noch gar nicht aufgeklärt sind. Das, ne? Und deswegen ist die Arbeit, glaube ich, halt auch so wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine gute Arbeit, die der Volksbund da macht. Und was Sie gerade sagten, das glaube ich auch. Und es ist ja sogar so weit, das ist jetzt auch völlig hobby-soziologisch dann vielleicht in dem Fall, aber werden ja auch bestimmte Erfahrungen so von Generation zu Generation weitergegeben. Also nicht nur die Geschichten oder die Familiengeschichte, sondern auch so, ich weiß nicht, so Einstellungen, Traumata vielleicht oder ja, Erfahrungen, die sich so eingraben und dann auch von Generation zu Generation vielleicht oder lange brauchen, um sich auszuschleichen.
Ja, ja, also da gibt es ja wiederum ganze Forschungen dazu. Also das ist jetzt ein Thema, was in eine andere Richtung führt, ne? Aber auch die Vergangenheit wirkt mitunter sehr, sehr lange nach. Das wissen wir, ne? Also mittlerweile aus diesen Forschungen. Ich würde gerne den Bogen zurück zum Buch schlagen und mal über sowas wie Struktur reden. Also das heißt, der Autor Sebastian Mense hat sich ja jetzt irgendwie überlegt, wie zieht er sozusagen diese Geschichte auf, ne? Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal was zur Erzählstruktur erzählen, ohne da in die Tiefe zu gehen, weil die Leute sollen ja das Buch noch lesen und nicht zu viel zu verraten. Und die Frage, wie entwickelt man so etwas als Autor?
Ja, genau. Das ist natürlich erstmal eine Aufgabe als Autor, dass man sich überlegt, wie verknüpft man die Gegenwart und Geschichte möglicherweise oder lässt man das nur in der Geschichte, in der Vergangenheit spielen. In dem Fall habe ich das so gelöst, dass eben Briefe auftauchen von diesem Thomas Barley, also diesem britischen Soldaten, um den es geht. Und die werden in die Rahmenhandlung eben eingestreut. Also der Leser folgt erst dem Paul und dann wird er aber immer wieder konfrontiert oder diese Handlung wird unterbrochen durch die Briefe, die der Thomas schreibt an seine Mutter vor allem und die Antworten, die Mutter ihm schickt. Das ist auch tatsächlich so gewesen, dass es da einen Briefwechsel gab zwischen den Gefangenen und den Heimatländern. Das hatte damals das Rote Kreuz eben so erstritten oder eingerichtet. Das waren in Wirklichkeit, im wirklichen Leben waren das natürlich hauptsächlich Banalitäten, die da ausgetauscht wurden, weil man gar nicht mehr schreiben durfte. Also man durfte gar keine großen Informationen liefern aus dem Lager, jetzt die Häftlinge aus dem Lager, Häftlinge, nicht die Internierten aus dem Lager, oder umgekehrt gab es übrigens auch eine Zensur. Also die britischen Familienangehörigen, die durften auch nicht alles schreiben, weil es gab auch einen Zensor dann in Großbritannien, weil die ja auch nicht wollten, dass die Lagerbehörden da Informationen rausziehen können, wie es in Großbritannien gerade steht. Jetzt der Briefwechsel im Buch, der ist ein bisschen anders als das, was ich gerade als historische Tatsache umrissen habe. Das hat aber seine Bewandtnis, warum das anders ist. Damit will ich es mal bewenden lassen jetzt mit dem Hinweis.
Und ich meine, wenn man jetzt, so in meiner Vorstellung, ich besuche einen Schreibkurs und kann das dann machen oder ich glaube, es ist ein bisschen mehr dran, ne?
Wie meinen Sie die?
Naja, also als wenn es gibt ja immer wieder Leute, die überlegen, auch Autor zu werden, ja, ne, und so weiter, also so und wie ne, also so wie hat sich das dann entwickelt für Sie, ne? Also so, dass es dann irgendwie dazu kam, dass es dieses Buch sein musste, ne? Mhm. Und wie naja, wie konzeptionell geht man vielleicht daran oder was kommt auch zu einem beim Schreiben? Also kann man das so sagen?
Also das ist ja mein erstes Buch und deswegen wusste ich ja lange auch nicht, ob das was wird. Ja? Ich habe mir da Notizen gemacht oder Sachen zu Papier gebracht. Papier stimmt jetzt nicht im übertragenen Sinne eben. Aber das war jetzt nicht von Anfang an klar. Ich schreibe den Roman und das wird so und so eine Gestalt annehmen. Das weiß man ja vorher. Oder ich wusste es in dem Fall nicht so genau. Ne? Das ist das eine. Also das war dann erst ganz am Ende ein relativ konzentrierter Prozess des Zusammenführens, dann auch mit dem Lektorat des ProLibris Verlags. Das kann ich vielleicht auch an der Stelle einmal nennen. Das Werk ist im Verlag ProLibris erschienen. Und das war sehr wertvoll, also dieser Prozess, das mit der Lektorin durchzugehen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, beruflich bin ich sozusagen auch ein bisschen vorgeprägt. Ich bin gelernter Journalist und jetzt eben als Pressesprecher tätig. Und da hat man natürlich jetzt auch tagtäglich, geht man mit Sprache um und mit Texten und so weiter. Also es ist jetzt nichts, wo ich von null angefangen habe im Handwerk.
Mhm. Diese Frage ist mir auch in den Sinn gekommen, also als ich gelesen habe, weil ich gehöre ja auch zu den Leuten, die schon öfters Texte geschrieben haben, aber mir geht es halt so, dass ich sage, nee, diese Schwelle zu überschreiten, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also sozusagen in so ein narratives Format reinzugehen und also so, ich meine, klar, wir versuchen auch narrative Texte zu machen, also auch Magazintexte sind natürlich, brauchen das, ne, also so, damit sie gut ankommen. Hat sie das auch irgendwie, sage ich mal, Überwindung gekostet, so da reinzugehen, oder kam das dann halt einfach so in der Beschäftigung?
Also Überwindung gar nicht, nein. Also das war eigentlich meine Form des Kraftschöpfens, wenn man so will, ja. Ich bin nicht im Chor, ich bin kein Vereinsvorsitzender oder Schatzmeister im Fußballclub oder so etwas, ja. Was andere vielleicht als Hobby haben, das war eine und ich habe einen Beruf, ich habe eine Familie, also da ist auch das Zeitbudget sehr begrenzt, aber wenn ich mal Zeit hatte, dann hat mir das auch gut getan, ja, einfach so sich mit solchen Dingen zu beschäftigen oder zu schreiben oder auch die Recherche, das war einfach interessant und auch eine Quelle des oder ein Ausgleich zum Alltag.
Und muss man sich das dann so vorstellen, dass Sie sich jetzt im stillen Kämmerchen eingeschlossen haben oder ist dann, also ne, es ist ja so, Kreativität lässt sich jetzt nicht erzeugen, indem ich mich vor einen Rechner setze und den anstelle. Ne? Wie ist das für Sie?
Ja, das stimmt irgendwie nur so halb. Also es stimmt, aber es stimmt auch wieder nicht. Also ich glaube, ich kann nur von mir sprechen, das mag ja für andere anders sein, aber es hat, glaube ich, wenig Sinn, auf die Muse zu warten, bis sie einen küsst, ja. Sondern das ist auch einfach dann, also ich bin Frühaufsteher, meine Familie ist das nicht und deswegen hatte ich dann oft samstags morgens um 7 mal 1-2 Stunden. Und da muss man die auch nutzen. Da muss man sich halt da hinsetzen und dann auch was zu Papier bringen. Oder wie gesagt, es war ja keine Pflicht für mich, aber ich hatte dann einfach dann die Zeit und dann die Gedanken und dann habe ich sie eben samstags morgens um 7:30 zu Papier gebracht. Ne? Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass man irgendwie so am Fulda-Ufer entlang wandelt und die Sonne geht unter und man ist irgendwie so in der, ja, Sie wissen, was ich meine. Und dann kommt es über einen und es wird irgendwie, der Text liegt vor einem. So ist es nicht.
Naja, aber ich meine, wenn man jetzt mit sowas, was Sie ja lange beschäftigt hat, mit sowas umgeht, dann ist das ja irgendwie irgendwie in einem drinne. Mhm. Ne? Also so das können sie ja gar nicht vermeiden. Und da kann es natürlich, oh, das stelle ich mir so vor, das kann auch passieren, man ist beim Bier trinken und irgendwie hört ein Stichwort, man ist beim Joggen, man steht unter der Dusche oder wie auch immer. Ne? Also so vielleicht ist es die Kombination von all dem dann. Ne?
Ja, es ist immer, muss ich das sagen, also es ist interessant, was heißt interessanterweise, aber es war so, dass ich auch tatsächlich nicht immer geschrieben habe im engeren Wortsinn, sondern mir manchmal was in meinen Telefon diktiert habe. Also das geht ja heutzutage und wenn ich mal meine Tochter, die macht Ballett und dann anfangs, als sie noch ein bisschen kleiner war, habe ich sie hingebracht und abgeholt manchmal. Ja, dann hatte ich zwischendurch eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde und dann bin ich da irgendwie auf der Parkbank gesessen und hatte jetzt keinen Laptop dabei oder Papier und Stift, sondern habe mir das eben ins iPhone diktiert.
Ja, also das heißt, die Werkzeuge, die wir heutzutage nutzen können und mit diesen Smartphones ist es ja so, dass man halt ein Produktionsgerät dabei hat, immer. Ne? Man kann Audio machen, man kann ein Video machen, man kann Fotos machen, also das ist ja schon sehr, sehr krass. Ne? Also früher gab es noch Diktiergeräte, also so in der etwas analogeren Zeit, wo man vielleicht auch mit solchen Sachen gearbeitet hat und dann vermute ich mal so, dann hört man sich das Aufgesprochene mal an und sagt dann, oh, das war jetzt aber ganz daneben oder sagt, oh, da war eine spannende Idee dabei. Ist das so?
Ja, oder man lässt es sich eben direkt in Text übersetzen dann, ne? Und hat dann was, mit dem man weiterarbeiten kann.
Also so, das heißt, also das ist da dann ja schon sozusagen KI-Nutzung, ne? Also so.
Ja, wahrscheinlich ist
oder,
das so, ja.
Genau. Aber Sie, ich glaube, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie nicht mit KI gearbeitet haben.
Ja, grundsätzlich, also ne? Nicht mit generativer KI, ne? Also KI ist ja ein weiter Begriff. Also wenn man so will, ist natürlich jedes Übersetzungsprogramm auch KI, ne? Mhm. Und oder Google ist Google-Suche, ist auch KI dahinter, ne? Aber was ich da meinte, ist, ich habe mir keine Texte oder Absätze oder so erstellen lassen. Das wollte ich nicht machen. Das war aber, ich meine, das ist ja jetzt auch gerade erst aufgekommen, da war das Buch im Prinzip schon zu 98% fertig, muss man auch sagen.
Ja, klar. Also das heißt sozusagen der Hype und die Nutzung für alle möglichen Gruppen von Leuten ging dann erst wahrscheinlich los, genauso wie Sie es beschreiben. Da waren Sie weitgehend durch.
Ne? Ja, also ich war zumindest ich hatte die Idee. Ne? Also das Schreiben selber kam, wie gesagt, relativ spät, kompakt am Ende, aber ich habe mir da nicht, aber ich wusste, was ich wollte und das fände ich auch irgendwie, ja gut, da lernen wir ja alle mit umzugehen erst, aber das ist auch natürlich eine seltsame Vorstellung, wenn man das aus der Hand gibt, ja, also man möchte ja, man hat ja eine Idee, die man transportieren will und die jetzt, das aus der Hand zu geben, das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen. Das ist was anderes als bei Nutz- oder Gebrauchstexten, da ist das natürlich eher machbar.
Ja, also ich meine, wir erleben ja schon jetzt, dass also Beispiel, ich darf ja auch als Lehrbeauftragter an der Universität Kassel tätig werden und ich glaube, vorletztes Sommersemester kam das erste Mal die Frage, was machen wir mit KI? Denn da werden Sie als Dozent von den Studierenden gefragt und dazu müssen Sie sich verhalten, ne? Und so weiter. Und mittlerweile, und man merkt das jetzt halt auch, ne? Also so, dass zum Teil, wenn jetzt kleine Textaufgaben, also wir beschäftigen uns mit Öffentlichkeitsarbeit, also auch mit Texte kreieren, dass dann natürlich auch die Studierenden ganz, ganz selbstverständlich das mitlaufen lassen und wir sagen, ja, okay, kannst du machen, aber arbeite bitte nochmal drüber. Also so ist das generelle Handling, ne?
Naja, klar, genau. Also es wird oder ist schon ein normales Werkzeug geworden, ne? Und ist, wie gesagt, also für die, auch jetzt in meinem Arbeitsalltag, für Gebrauchstexte kann man das natürlich einsetzen, wobei das, ich finde, begrenzter ist, als so langläufig behauptet wird. Jedenfalls so in meinem Bereich. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, das schließt man aus, ja, wenn es um, oder man kann sich Dokumente durchsuchen lassen oder so, ne? Aber eben jetzt zu literarischem Schreiben, da weiß ich noch nicht, wie da die Reise hingeht. Es kann natürlich sein, dass in Zukunft auch viele oder vielleicht auch jetzt schon viele Werke mit Hilfe von KI erstellt werden oder und KI-Unterstützung. Aber was dabei rauskommt, das kann ich nicht so einschätzen.
Ja gut, also auch das ist ja wieder ein Riesenthema sozusagen. Wir machen jetzt nochmal eine kurze musikalische Pause und kommen nach dieser musikalischen Pause dann nochmal tatsächlich auch zu dem Buch zurück, ne, und besprechen noch alles, was es in der Zeit, die wir dann noch haben, zu besprechen gibt zu diesem Werk. Bis gleich im Stadtlabor. Willkommen im Stadtlabor des Freien Radios Kassel, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung am 30.01.2024 ist Sebastian Mense, Autor des Buches Keilsberg, des Romans Keilsberg, zu Gast. Und Herr Mense, mit der Musik hat es durchaus was auf sich und Sie dürfen uns das auch zu diesem Song ganz kurz erklären.
Ja, Celeste, Love is Back. Auch keine Riesengeschichte jetzt, aber ich finde, das ist einfach ein saucooler Song. Und im Roman gibt es ja eine Bar, in der Musik aufgelegt wird. Und wenn es diese Bar wirklich gäbe in Kassel, dann würde ich mir wünschen, dass solche Musik da läuft. Da wäre ich, glaube ich, jedes Wochenende.
Ja, okay. Man hat so, also man hat so seine Assoziationen, wenn so eine Geschichte erzählt wird, gerade vor dem Hintergrund, dass es ein lokal verankertes Thema ist. Also wenn da jetzt eine Firma beschrieben wird, wenn da ein Ausgehort beschrieben wird oder wenn da eine Wohnungssituation beschrieben wird, ne? Also so, das sind schon ganz, ganz interessante Dinge, dass man so denkt, was ist denn da irgendwie los?
Also Fun Fact, wenn Sie es gerade ansprechen, es ist ja so, dass, wie gesagt, diese historischen Begebenheiten sehr aufwendig recherchiert sind. Bei Kassel und geschildert dann auch sehr realitätsgetreu, denke ich. Was Kassel heute angeht, da bin ich tatsächlich ein bisschen vager. Und also besagte Bar, habe ich gerade gesagt, gibt es halt nicht. Aber das hat auch den Grund, dass ich jetzt auch niemandem zu sehr auf die Füße treten wollte. Ja. Da war ich dann so ein bisschen freier in der Beschreibung. Wobei in anderen Sachen erkennt man Kassel sehr, sehr deutlich dann, glaube ich, auch wieder.
Ja, und lassen Sie uns nochmal jetzt so Richtung Zielgerade nochmal zu den Themen zurückkehren. Also die der Roman bewegt, die Sie in dem Roman bewegen, so ein bisschen vielleicht aus der Vogelperspektive. Sie haben das ja am Anfang angedeutet, ne? Also so, dass da letztendlich ja auch mit jedem der Protagonisten auch eine Geschichte verbunden ist, ne? Also so, und vielleicht können Sie das nochmal so komprimiert zusammenfassen.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, es geht um das Thema Umgehen mit Umbrüchen. Das ist natürlich etwas, was wir jetzt gerade in diesen Jahren sehr stark erleben. Und ich versuche in dem Roman eine Antwort zu geben, wie man damit umgehen kann. Und ansonsten, ja, geht es auch um andere, gibt es noch so sozusagen einen Unterstrom von Themen, die da behandelt werden, zum Beispiel, wie man Autonomie gewinnt oder erlangt oder sie verteidigt gegen andere. Da haben verschiedene Figuren eben so, machen da auch so eine Entwicklung durch. Ja? Also es gibt, ich will jetzt nicht alle nennen, aber es gibt verschiedene Figuren in der Rahmenhandlung, für die das eben ein ganz wichtiges Thema ist und auch das, sowas wird da behandelt beispielsweise. Es gibt dann eine Figur aus der Ukraine. Das ergab sich dann irgendwie, weil, aus gegebenem Anlass, kann sich jetzt jeder denken, warum, aber da war das, lag das irgendwie auch nah. Also auf der Ebene, auf der Jetzt-Ebene, in der Rahmenhandlung, auf der gegenwärtigen Ebene vielleicht auch nochmal dieses Thema Ukraine-Krieg aufzunehmen. Es ist in diesem Fall eine junge ukrainische Dame, die eben aus der Ukraine nach Kassel gekommen ist und die auch so ihre Geschichte hat, wie sie mit dieser Flucht und Neuanfang und Heimatsuche umgeht, mit diesen Kriegserfahrungen, mit Verlusterfahrungen. Genau. Das ist die Irina.
Genau, also meine Lieblingsprotagonistin hat sie sich sozusagen irgendwie im Buch entwickelt, gerade vor dem Hintergrund, weil es so ein bisschen nebulös bleibt, ne? Also so was ist, und ich meine, de facto ist es ja auch so, dass wir haben viele Menschen hier in Kassel und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von den jungen Menschen, die dann versuchen, ihr Studium fortzusetzen oder neu einsteigen ins Studium. Also das ist ja eine ganz greifbare Situation, also was zumindest dieses Thema jetzt auch angehen. Ne?
Ja, genau. Ich habe oder wir mit meiner Frau, wir haben sehr gute Freunde, sehr, sehr gute Freunde, die aus der Ukraine gekommen sind, jetzt in dem Fall schon vor dem Krieg, aber natürlich stecken da so ein kleines bisschen auch Erfahrungen von den beiden drin, vielleicht eher sogar von ihm als von ihr, Aber die Figur ist eben weiblich, aus bestimmten Gründen.
Aber es ist jetzt niemand irgendwie hat an die Tür getrommelt und hat gesagt, das kannst du doch nicht machen hier, das bin ja ich.
Nee, also so weit geht's nicht, ne? Genau. Es ist jetzt kein, also die sind wirklich alle erfunden und
ja, ich meine, es hat schon Rechtsstreite darum gegeben, wer irgendwie sich wiedererkannt hat in solchen literarischen Werken. Also das ist ja jetzt auch nicht irgendwie vom anderen Stern, also dass es das noch nicht gegeben hätte.
Aber ich glaube, dem konnte ich großräumig ausweichen.
Naja, okay. Und wenn man jetzt darüber oder wenn Sie darüber nachdenken, es ist jetzt noch alles relativ frisch. Wir haben gehört, 28.02.1930 im Bellevue, was ein wunderbarer Ort für Literatur geworden ist, wo ja jetzt auch das Literaturhaus beheimatet ist. Da kann man sie sozusagen live lesen hören. Gibt es schon Ideen für neue Projekte? Also so, das ist ja immer dann halt auch so eine Frage, die, glaube ich, weiß nicht, ob Sie sich die Frage stellen, aber möglicherweise kriegen Sie diese Frage ja auch bei Ihren Lesungen gestellt. Und wie ist es?
Ja, gibt es. Aber das sind ja lange Projekte. Also sowas dauert natürlich Jahre, ne? Ich kann jetzt und will jetzt auch nicht verraten, das ist jetzt nicht mehr als eine Idee, die ich so ein bisschen hin und her wälze, aber ich habe Lust drauf, ja.
Naja, Sie sind ja, also irgendwie, das Leben hat sich ja belohnt jetzt erstmal für das Ergebnis, würde ich mal behaupten. Und das ist ja durchaus was einen dann auch motiviert. Sie haben gerade von langen Projekten gesprochen, also versuchen Sie es nochmal irgendwie zeitlich zu umreißen, wie lange Sie mit dem Keilsberg-Thema umgegangen sind, sage ich mal, bis es dann letztendlich ins Lektorat und dann in den finalen Druck gehen konnte?
Also, wie gesagt, Auslöser war eigentlich in der Corona-Zeit dieses Vorhaben, einen Kalender zu fotografieren. Jetzt müsste ich mal überlegen, das müsste dann wahrscheinlich 2020 gewesen sein, vermute ich, oder 21 dann, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau.
Also 20 gab es, glaube ich, den ersten Lockdown.
Ja,
also
genau.
So, wenn ich das richtig erinnere, weil dann meine Mutter hatte dann halbwegs runden Geburtstag und wir haben den noch gefeiert und danach war er durch.
Ja, genau. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten Corona-Jahr war. Und dann war das aber erstmal so eine Idee, ne, die man so mit sich rumträgt und hier mal denkt und da mal denkt und hier mal eine Notiz macht. Und wie gesagt, der ganz intensive Prozess, der war dann im vergangenen Jahr, also 2024, und mit dem Verlag dann zusammen. Und das war dann eine sehr intensive Zeit nochmal.
Und sage ich mal, ist in so einem Prozess, Sie haben das ja beschrieben, also ist die Family auch eingebunden? Also so wollen die da manchmal wissen, worüber denkst du nach? Oder sind die Teil dieser Geschichte dann halt auch? Also nicht Teil der Geschichte als solches, sondern Teil des Entstehungsprozesses in irgendeiner Form?
Ja, also natürlich kriegen die das mit und natürlich tausche ich mich dann da auch aus. Meine Frau war die erste Leserin des Manuskriptes in seiner ersten Form, in seiner ersten Fassung. Ja, natürlich ist das was die Familie irgendwie auch merkt und mitkriegt, ja klar.
Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bewegen uns auf die Zielgerade tatsächlich unserer Sendung zu. Wir werden Ihnen jetzt noch eine kleine Musik zuspielen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Sebastian Mense für dieses lebendige Gespräch. Und vielleicht nochmal sozusagen aus Ihrem Munde der nächste Vorlesungstermin, der nächste Lesetermin, damit sich die Leute das schon mal in den Kalender eintragen können.
Also 28. Februar 19:30 im Palais Bellevue, Literaturhaus Kassel. Das ist die nächste Lesung. Es wird sicherlich auch noch weitere geben, aber das wird ein sehr schöner Termin, glaube ich, an einem sehr schönen Ort. Und die letzte Musik, die hat auch einen kleinen Grund, aber es ist eher so ein kleines Augenzwinkern.
Okay, in diesem Sinne, wir wünschen Ihnen viel Freude beim Vertiefen der gewonnenen Einsichten. Bleiben Sie stark und wir verabschieden uns für heute nochmal aus dem Stadtlabor mit einer Musik.